Frohe Weihnachten, liebe Leute. Ihr sitzt mit Nachholspiel im besten Falle gerade unter dem Familienweihnachtsbaum. Und für euch eine kurze...
Es riecht nach Raclette.
Ja, schon. So ein bisschen, ne?
Ich jetzt kann schon. Nie früh genug anfangen.
Mann, oh Mann, es ist doch Vormittag.
Wir sitzen in meiner völlig ungeschmückten Bude und Luftlinie von hier. Ich glaube, es sind so 700 bis 800 Meter.
Stimmt.
Im Stadion an der Schleißheimer Straße hatten wir einen großartigen Auftritt während unserer Live-Tour. Es war der Abschluss in München mit unserem lieben Freund Uli Köhler. Mario?
Ja, absolut. So wie wir es schon ein paar Mal haben durchklingen lassen, haben wir zwischendurch, vor allem du, Olli, weil du natürlich unseren Social-Media-Account betreust, immer wieder mal eine Nachricht bekommen, wo es dann heißt, könnt ihr das nicht aufzeichnen? Wir brauchen das doch, wir wollen das hören. Auch außerhalb Münchens gibt es scheinbar Fans, die sich für den FC Bayern oder noch mehr wahrscheinlich für Uli Köhler interessieren. Und dann haben wir gesagt, komm, wir hatten einen guten Tontechniker, was wir auf der Tour nicht überall von uns behaupten können.
Wir gucken
der
in
München, der in München war hervorragend. Der hat das gemacht. Und deswegen, ja, was sollen wir sagen? Viel Spaß mit Uli Köhler, da braucht man gar nicht viel mehr sagen.
Genau, der 24. Oktober war es, den hört ihr jetzt hoffentlich alle am 24. Dezember. Es gibt Bescherung mit uns drei Nasen, aber vor allem Bescherung mit Uli Köhler. Frohe Weihnachten.
Heimspiel jetzt, ne? So ein bisschen, wir sind jetzt schon ein bisschen unterwegs und haben uns auf diesen Abend extrem gefreut, weil einfach, ich glaube, jedes zweite Gesicht hier heute ist uns vertraut, oder?
Ja, und die andere Hälfte hoffentlich nach dem Abend. Erstmal herzlich willkommen natürlich, schön, dass ihr alle hier seid. Wir wissen, das haben wir die letzten Tage auch schon gemerkt, wie schwierig das natürlich manchmal ist, irgendwie sich noch die Zeit zu suchen und vielleicht auch nochmal das Geld aus dem Portemonnaie zu kramen. Von daher ist es großartig, dass hier so viele Leute, nicht nur die Bekannten, sondern auch die Unbekannten.
Die Hälfte ist auf der Gästeliste, oder? Also vorher war das nicht der Abend.
Hans? Wir haben schöne Mikrofone. Also andere Mikrofone als in den vergangenen Städten. Also du siehst so ein bisschen aus wie XXL Lutz.
Ich sehe aus wie der Telefonzentrale.
Da wird die Weihnachtsfeier im Möbelhaus moderiert. Wir haben Premiere. Also du könntest Patrick Wasserzieher sein.
Oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ne?
Ich bin vielleicht so ein bisschen der Waldi Hartmann von Nachholspielen.
Ja, genau.
Das nur, dass ich drei Weißbier drin habe. Aber es ist schön. Wir fühlen uns hier auch wirklich sehr zu Hause, weil ich glaube, das Stadion an der Schleißheimer Straße ist, glaube ich, was jetzt den Podcast Nachholspiel angeht, wirklich die Faust aufs Auge, oder?
Ja, das stimmt. Wobei man sagen muss, wir haben ja 4 andere Events auch schon gehabt und die waren jetzt auch nicht ohne Highlights. Ich kann aber ganz kurz rekapitulieren, bevor wir dann in die heutige Folge gehen, beziehungsweise den heutigen Abend. Wir haben in Berlin angefangen, dort hatten wir Lukas Vogelsang zu Gast, Autor und Podcaster, und haben dort über, ja, ich glaube, das war die einzige Champions League-Saison der Hertha,
ja,
oder?
So viele gab es nicht zur Auswahl bei denen.
Ja,
bei der,
genau.
Wir haben uns dann auf die eine festgelegt.
Ja, wir probieren übrigens immer so ein bisschen diese Auftritte natürlich, ja, es sollen natürlich positive Abende werden. Es war nicht so leicht, bei der Hertha was zu finden, so viel sei gesagt. Aber Mario hat die Folge vorbereitet in Berlin und du hast was gefunden. Und die Leute waren auch glücklich, oder?
Ein bisschen was haben wir gefunden. Kai Michalke hat ein Tor geschossen, da haben wir uns eine halbe Stunde unterhalten. Sixten Veit, es war ein Legendentreffen. Und es war jemand da, das war ganz cool, wir wussten es nicht, aber es war jemand da, der hatte Original-Trikots aus der Champions-League-Saison dabei.
Dirki!
Mit Grasflecken drauf, noch Original von Alex Alves, Kai Michalke und Thomas Helmer, der auch bei der Hertha war. Das war schon gut.
Ich glaube, das Trikot von Thomas Helmer hängt hier auch irgendwo, oder? Kann das sein?
Oh,
ich so meine, genau, das hier mal gesehen zu haben.
Weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht das eben von der Hertha aus dem Spiel. Das hat Dirki uns mit auf die Bühne gebracht. Danach, Hans, waren wir
in Bremen. Ich als Werder-Fan habe dort erstmal keinen schönen Abend verbracht, denn Elfmeterschießen hinten aus und Paderborn und der Trainer, der die ganze Zeit da so auf dem Stuhl gesessen hat. Aber dann hat Philipp Bargfrede alles wieder rausgeholt. Der war unser Gast und hat sehr, sehr schöne Geschichten von Totti Frings erzählt.
Willst du jetzt schon eine zum Besten geben?
Sagen wir es mal so, also Thorsten Frings hatte ihm damals als jungem Spieler geraten, nicht den Schiedsrichter zu beleidigen. Und dann kam Philipp Bargfrede in den Genuss, mit Thorsten Frings gemeinsam 90 Minuten auf dem Platz zu stehen, und er war völlig erstaunt, dass Thorsten Frings in einer Tour den Schiedsrichter beleidigt. Aber unterste Kanone. Und das Beste war, der Schiedsrichter hat einfach 90 Minuten lang zurückbeleidigt.
Es klingt auch nach Thorsten Frings, oder? Ich habe Philipp da jedes Wort geglaubt. Und am nächsten Tag waren wir dann in Hamburg. Und das Skurrile ist ja irgendwie, Bremen an dem Abend rausgeflogen. Wir waren dann in Hamburg, da ist der HSV und St. Pauli, sind beide aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Bei Hertha ist sowieso immer Feuer unterm Dach. Von daher ist das so ein bisschen, es war immer Therapiestunde so ein bisschen. In Hamburg hatten wir Oke Göttlich, den St. Pauli-Präsidenten, zu Gast, der, wie viele Stunden war es? 3 Stunden, 4 Stunden vor Eventbeginn zugesagt hat. Ja. Ich habe die Folge vorbereitet und war eigentlich total safe mit einem anderen Gast. Und dann schrieb Oke, ja, wann soll ich wo sein? Und das war irgendwie 3, 4 Stunden vor Anfang. Und dann mussten wir irgendwie so ein bisschen umbauen. Aber es war total toll. Oke hat auch über den, was habe ich gesagt, beherzten Polizeieinsatz beim Hamburger Derby, hat Oke sich ausgelassen. Es waren 4 Minuten Antworten, 5 Minuten Antworten.
Genau, also den Teil werdet ihr nicht hören, aber man kann sich die Folge nochmal anschauen, anhören bei Spotify oder da, wo ihr sonst eure Podcasts konsumiert. Nehmen wir eigentlich auch heute hier auf?
Klappt ja, das? Achso, okay. Genau.
Also, solltet ihr wissen, also falls jemand sich heute verewigt mit reinbrüllen oder was auch immer, dann...
Es kann nur besser werden als gestern. Wir hatten in Köln den besten Tontechniker der Welt, kam ein bisschen zu spät, aber dafür direkt vom Rave. Augen so groß wie Klodeckel. Aber der Ton hat bis zum Schluss nicht funktioniert.
Wahnsinn. Kam rein, klitschnass geschwitzt. Sorry für den Delay. Kam schon 20 Minuten zu spät.
Hat aber nach 5 Minuten nach dem ersten Bier gefragt.
Ja, aber er ist zu spät gekommen, aber dann auch wenigstens wieder zu früh
gegangen. Früher gegangen, ja klar.
Und es hat nichts funktioniert.
Genau. Er hat am Ende gesagt, alles, was vorhin geklappt hat, klappt jetzt nicht mehr. Tschüss. Für den Feierabend.
Ja, ja, und mit dieser Nachricht wurden wir dann eben irgendwie eine Stunde, bevor es losging, empfangen. Und wir sind alle drei leider nicht technikaffin, aber wir haben es ja trotzdem noch hinbekommen gestern in Köln. In einer ähnlich schönen Kneipe, etwas weniger geschmückt, aber mit ähnlich enthusiastischen Fußballfans haben wir da gefeiert. Du hast da früher in deinem Studium ja auch viele, viele Tage, Nächte, Stunden verbracht. Und hast auch da Heimspiel.
Hab ja auch direkt gegenüber gewohnt, war nicht so weit.
Na dann.
Der Weg danach nach Hause. Aber lasst uns mal über heute Abend sprechen. Mario, wir haben uns, glaube ich, 3 Sekunden die Frage gestellt, wen man für diesen Abend hier einladen könnte.
Ja. So lang?
Nicht ganz so lang.
Waren es
so
2 Sekunden?
Ihr wisst ja noch gar nicht, worum es geht. Ich habe das Ganze hier heute hier in die Hand genommen. Wir reden jetzt 6 Stunden über Roger Federer. Mhm. Überraschung an alle, die Tür wird jetzt abgesperrt und dann gibt es die besten, die Highlights der 20 Grand Slams und die letzten 24 Jahre. Okay. Nein, Quatsch. Wir haben natürlich den großen FC Bayern als Thema hier in München, wenn wir schon da sind, ist ja völlig klar. Wir haben natürlich auch den besten Gast, den man sich dafür wünschen kann. Hier ist der Mann, der den FC Bayern erfunden hat, der einzig wahre Uli von der Säbener Straße, Uli Köhler.
Servus. Sehr gut. Jetzt komm so rum.
Also Uli, so lange war unser Applaus nicht.
FC Bayern erfunden klingt echt nach Fossil. So, servus.
Du hast mir gerade vorhin erzählt, Uli, schön, dass du da bist. Du hast mir gerade vorhin erzählt, du warst zum ersten Mal an der Säbener Straße, natürlich schon als kleiner Junge, weil viele wissen es nicht, Uli hat für den FC Bayern früher gespielt, aber trotzdem Reporter seit 1974. So, also worüber reden wir jetzt heute? Wir werden nicht alles schaffen.
Also all die Dinge, die ihr gar nicht mehr kennt, die werden wir also so am Rande abhalftern, würde ich mal sagen. Weil, okay, nee, ich habe gekickt, dann wollte ich natürlich zu den Bayern.
Welche Position?
Torwart, okay, ich gebe es zu. Und hat nicht gelangt, was aber kein Problem ist, weil vor mir war, glaube ich, Sepp Maier und da hast du eh keine großen Chancen damals, der da war. Also, und dann, ich wollte Sportreporter werden und dann bin ich es geworden und Mitte 74 hat mich die Abendzeitung gerufen. Ich war Volontär in Augsburg und seitdem bin ich an der Säbener Straße.
Und heute reden wir über ein paar schönere Dinge. Ja. Letztes Mal, als du zu Gast warst, da ging es ums Finale der Horm. Ich traue es mich kaum zu sagen, aber wir lassen das heute sowas von links liegen.
Jetzt Jungs, aber Niederlagen gehören zum Leben.
Ist schon klar.
Aber okay, nicht beim FC Bayern. Ich sehe schon, ihr seid alle infiziert.
Wir waren zuletzt in Hamburg, in Bremen, in Berlin. Wir haben genug Niederlagen erlebt die letzten Tage. Wir machen jetzt was Schöneres.
Ja, er hat ja leider recht, ja.
Ja, ist so. Wir waren auch was das Bier betrifft übrigens, was ich da bei euch trinken musste im Norden, das ist ja wirklich
tragisch. Du hast doch in Köln das Bübele bekommen.
Ja, in Köln gab es Allgäuer Bier, das war der beste Stop, das stimmt, was das Bier betrifft. Uli, lass uns ein bisschen über die Aktualität sprechen, bevor wir dann natürlich komplett hinten anfangen. Ribéry, der Franck, du kennst ihn besser als jeder andere wahrscheinlich, hat seine Karriere beendet.
Hat mit aber weinen müssen schon wieder, ja.
Es gab diverse Skandale, das goldene Steak für 1000 Euro, die Watschen für Robben und so weiter. Was ist deine Lieblingsanekdote zu Franck?
Ah, das goldene Steak nicht. Darf ja. er doch, kriegt er ja auch noch geschenkt. Und Frank fährt den goldenen Dingen immer sehr wunderbar. Ich finde es ganz schön, so als er am Anfang nach München kam, also als erstes, der hat ja dann in Straßlach gewohnt, mhm. in einem sehr schönen, sehr bürgerlichen Nachbarschaft. Und irgendwie hat der, ich glaube, der hat Basketball geübt. Der hat auf jeden Fall mit den Müllbeuteln die Mülltonnen nie getroffen. Ja, mit der Folge, dass natürlich, ich sage mal so, für Straßlacher Verhältnisse hat der eine oder andere Nachbar gesagt, ey, wen haben wir denn da bekommen? Worauf der FC Bayern jemand abstellte, der täglich zur Ribéry fuhr und ein bisschen aufgeräumt hat vor dem Haus, damit das vernünftig ausgesehen hat. Franck war sich überhaupt keiner Schuld bewusst, weil ich weiß ja nicht, da kommt ja da aus Boulogne-sur-Mer in Frankreich. Also das klingt zwar nach Meer, aber da muss auch... Also
war
da,
mehr Boulogne. Als
ja, mehr. Ich glaube, dagegen ist Bottrop echt die Côte d'Azur. Also egal, wie auch immer, Franck war großartig. Und dann wurde ich noch einmal von den Nachbarn, weil ich kannte davon viele, gesagt... Du kannst du dem nicht einmal sagen, wegen seinem Auto. Sag ich, ja, was ist denn mit seinem Auto? Ja, also Franck Ribéry hatte neben seinen ganzen Audis auch einen Maserati natürlich in der Garage stehen. Und die Hugo-Hoffmann-Straße, in der er wohnte, war mehr oder weniger so eine Sackstraße, links und rechts nur so ein paar Häuser und Villen. Und irgendwann in der Nacht um zwei, ja, es ist dieser Maserati mit 200 da einmal vorgebrettert und wieder zurück. Das war nicht so lang, das ganze Ding war vielleicht einen Kilometer lang. Also bis er ausbeschleunigt hatte, musste er schon wieder in die Eisen steigen. Und Uli, ich kann nichts dafür, das waren meine Freunde. Ja? Aber ich sagte, kannst du denen vielleicht einmal sagen, dass in der Nacht um 2:30 das nicht so geeignet ist wegen die Nachbarn?
Der Alaba war es, oder wer? Wie? Der Alaba, sein Kumpel.
Nein. Der hat ja, der Franck Ribéry hat ja Freunde gehabt, die man auch alle kannte, von denen man dachte, dass alle seine Brüder sind, weil sie hatten alle, schauten ja alle ähnlich aus. Aber eins muss ich sagen zu Franck. Vielleicht ist das in Bologna ja mehr so gewesen, man weiß das schon.
Immerhin ja? war es nicht die Schwester.
Ja, auf jeden Fall muss man zum Franck sagen, es ist einer der freundlichsten und nettesten Fußballspieler, die ich in mittlerweile 40 Jahren, die ich in dem Geschäft bin, getroffen. Sagt immer Grüß Gott, sagt immer auf Wiedersehen. Übrigens, normal sagt man, sollte man sowieso grundsätzlich machen, kann euch eins schon sagen, bei Fußballern absolut unüblich. Ja? Also, ja, und Franck ist ein Herz von Mensch. Und ich habe jetzt nochmal auch selber eine Träne verdrückt, wie ich gesehen habe, dass der da in Salerno, weil er einfach ein Kicker ist, der ist Salernitana, also der Club von Salerno unterhalb von Neapel, wo es auch nichts gibt, da geht er dahin, macht den Leuten eine Freude und sich auch, weil er noch kicken darf. Also ein ganz, ganz großer, der die Bühne verlässt und ich glaube, Mülltonnen trifft er mittlerweile auch noch. Oder er lässt aufräumen, glaube ich. So ist er besser.
Uli, kannst du dich an das erste Interview mit Franck Ribéry erinnern? Wie lief das ab? War das einfach oder mehr Hände und Füße?
Interviews mit Franck waren immer einfach, weil ich spreche Deutsch. Ja, okay, und dann hast du ihn was gefragt und hat er irgendwas geantwortet.
Uli, wir haben heute viel vor. Wir müssen natürlich jetzt überhaupt gar keinen Stress machen. Wir haben genug Zeit heute Abend. Aber wir starten jetzt mal mit dem ersten Foto. Du hast die da liegen. Denn ich habe ja gesagt, wir fangen von ein bisschen mal hinten an, sagen wir es mal so, zeitlich gesehen. Und deswegen schauen wir uns dieses Bild an. Es ist natürlich...
Hey, wo habt ihr denn das ausgegraben?
Von Herzblatt. Uli, wenn du das so siehst, was war denn deine liebste Zeit als Bayern-Reporter? War das früher oder ist es eher doch heute, weil es alles ein bisschen moderner geworden ist? Also übrigens, die Autogrammkarte, kannst du online kaufen, kostet 1,75
Euro. Ja? Ja. Ey, super.
Aber wir sind auf einer Plus-Minus-Null-Tour, das war nicht drin.
Das war beim Bayerischen Rundfunk, als ich angefangen habe. Es gibt keine liebste Zeit.
Ja?
Ich mache den Job vom ersten Tag an mit Liebe und vor allem mit Enthusiasmus. Es ist mein Hobby. Also ich sage immer, andere müssen arbeiten. Ich mache mit meinem Hobby, verdiene ich mir auch noch die Wiener Schnitzel und die Biere dazu. Also,
die goldenen Schnitzel.
Die goldenen nicht. Ich werde nicht mehr eingeladen von diesem Typen da, leider. Schade, ja. Aber egal, wie auch immer. Und es ist jede Zeit hat, ich kann gar nicht sagen, das war besser oder das war besser. Alles hat so ihre Zeit. Mehr Zugang zu den Spielern hatte man natürlich früher.
Wie war das damals, wenn du ein Interview wolltest von, weiß ich nicht, Beckenbauer, Meier?
Das war schrecklich, weil du bist früher an der Selbener Straße, als dann die Konkurrenz von der Bild oder dazu kam. Also Fernsehen war ich sowieso der Einzige immer. Da war ja maximal ein Kamerateam oder noch bei der Abendzeitung, wie ich war. Wir waren zu dritt oder zu viert, aber wir haben den ganzen Tag gewartet, dass einer dann zu Fuß rauskommt, dann haben wir was gefragt und gibt es irgendeine Geschichte. Das passiert dir heute nicht mehr. Der Tag ist besser geplant, weil es bleibt keiner stehen, es kommt keiner mehr an dir vorbeimarschiert. Du siehst, kommen wir sicher später nochmal drauf. Früher haben wir beim Training zugeschaut, unten dabei, dann haben sie sich geprügelt, dann mussten sie immer vom Trainingsplatz in den Kabinentrakt durch uns durch, die wir da standen, ja, weil das war der Parkplatz und da kamen die ganzen Geschichten auf, aber es war anstrengender, weil du natürlich dann schon mal 4 Stunden abgehangen bist, nur immer was zu haben oder nur da zu sein, damit es der andere nicht exklusiv hat, also war stressig, aber war ja junger Bursch, konnte man noch lange im Freien sich aufhalten.
Uli, du warst ja also wirklich nahezu schon überall. Du warst beim BR, du warst bei Sat.1. Wir kommen nachher noch zu der glorreichen RAN-Zeit der 90er Jahre und dem FC Hollywood. Jetzt bist du schon seit 2011, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, bei Sky. Oder ja, doch, ja, als der Sender gegründet wurde, genau, da warst du schon dabei. Wenn du auf deine Sender zurückschaust, war die RAN-Zeit, du darfst jetzt natürlich nichts gegen Sky sagen, ist klar, aber war die RAN-Zeit so die coolste, weil das der FC Hollywood war?
Es war die RAN-Zeit, war die coolste, weil wir endlich das Fernsehen reformiert haben. Reinhold Beckmann, ja, den ja alle kennen, der konnte, also ich sag's jetzt mal plakativ, ja, keiner konnte besser Fernsehen machen als der. Der konnte besser Fernsehen machen, Fernsehen verstehen, wissen, was abgeht, viel besser, als er moderiert hat. Er wollte nur immer moderieren und seine eigenen Sendungen haben. Aber der wäre heute Chef von Disney oder irgend sowas, weil wir haben wirklich alles neu erfunden. Angefangen von den berühmten roten Jacken, aber die ganze Fernsehberichterstattung, was wir da hatten. Wir hatten vor kurzem 30 Jahre RAN-Feier in Hamburg. Es war wunderbar und da muss ich sagen, deshalb war die RAN-Zeit das, weil es war die innovativste.
Und wir haben natürlich auch davon ein wunderbares Foto. Das kostet schon 3,99 Euro online.
Die Jacke ist auch schön.
Ja, wunderbar.
Aber Kommt alles wieder.
Das, die Haare nach hinten.
Also weil Hans schon Filmstar gesagt hat, das ist für mich ein bisschen Anthony Hopkins. Oder nicht?
Schweigen des Köhlers. Ja. Ja, also das waren, wie kann ich so eine Frise haben? Das gibt's ja ehrlich. Okay, muss irgendwas schiefgelaufen
aber
sein.
Du bist, aber ich habe leider kein Bild gefunden, aber du bist ja auch eine Legende dadurch geworden, dass du deine blauen und deine gelben Sonnenbrillen aufhattest. Es gibt leider wenig Bildmaterial davon.
Das ist es. Also ich wurde irgendwann kurzsichtig. Ja, nicht schlimm, aber zumindest so, dass das mit den Rückennummern nicht mehr 1A war, vor allem bei den Abendspielen. Und das ist dann manchmal schon hilfreich, gerade beim Gegner. Wenn du Fußball guckst, dann kennst du ja manche schon am Laufen oder von der Position, er weiß, wer spielt. Aber irgendwann war es hilfreich und ich brauchte eine Brille. Und meine Frau sagte, hey, mach doch mal eine coole Brille, ist alles so spießig bei euch. Ja, und dann kam die gelbe Brille. Die ist heute echt voll daneben, aber damals war sie...
Heute wird es wahrscheinlich schon wieder gehen. Ja? Aber apropos Brille, ein Foto haben wir noch. Das ist nicht die gelbe Brille, aber ist nicht weniger schlecht.
Ah, die blaue.
Das ist die aerodynamische.
Das ist das Modell Starlight Express.
Oder so. Ja, also die Brillen haben mich daraufhin dann irgendwie begleitet. Heute bin ich, das, was heute gut reinpasst, heute mit der gelben Brille, glaube ich, würden einige von euch sagen, was will der Opa da vorne mit der gelben Brille?
So, Uli, lass uns jetzt ein bisschen über den FC Hollywood sprechen, der 90er. Es gibt natürlich viele bunte Geschichten, viele Skandale. Ich habe ein paar zusammengeschrieben. Du warst wahrscheinlich bei den meisten nicht weit weg, sagen wir es mal so. 97, hey. Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann, die beiden, die sich ja unwahrscheinlich gerne haben. Es war der 31. Mai, Klinsmann hat in Gladbach sein 15. Saisontor geschossen. Es war der letzte Spieltag, es ging um gar nichts mehr, die Bayern waren Meister. Er hat gejubelt, als wäre er, Meister geworden ist er auch, aber als wäre er Weltmeister geworden, sagen wir mal so. Und warum? Lothar Matthäus hat 10.000 Mark gewettet, dass Klinsmann keine 15 Tore schießt. gegen Uli Hoeneß.
Das war früher viel Geld.
Und Klinsmann hat deswegen so gejubelt, damit er Matthäus eins auswischt. Was ist mit den beiden los?
Und vor allem, was ihr nicht vergessen dürft, Klinsmann ist als Schwabe geboren und immer Schwabe geblieben. Also 15.000, die hätten ihm schwer wehgetan, egal wie viel er verdient. Ja? Also die mochten sich einfach nicht. Und Jürgen Klinsmann nicht zu mögen, haben wir mittlerweile alle gelernt. Nein, das ist nicht Kult, das ist normal. Nein, der Jürgen hat einfach...
Ja.
Ich mochte ihn.
Du bist das.
Ich mochte ihn und ich mochte ihn dann, als er Bundestrainer wurde. Er war vorher und auch als Bundestrainer dann später, als er dann nochmal zu Bayern kam. Jürgen Klinsmann weiß wahnsinnig vom Fußball und ich kann euch nur eins sagen, ohne Jürgen Klinsmann hätte der deutsche Fußball wahrscheinlich noch 10 Jahre gebraucht, um sich zu verändern. Der hat alles auf links gedreht, weil ihm alles scheißegal war. Und darum bin ich auch, weiß nicht, wie er zu Olli Bierhoff steht, die zusammen haben den deutschen Fußball komplett reformiert, dass nicht alles rund gelaufen ist und dass Jürgen sich später als, ich sag's jetzt mal, etwas schwieriger Mensch geoutet hat oder vielleicht war er es auch immer, mag sein. Auch ich habe meine negativen Erfahrungen mit Jürgen, weil der lacht immer und
das geht natürlich nicht.
Grundsätzlich bist du... Doch! Der Mario haut wieder raus.
Nein,
der lacht dich an und grinst und sagt, alles gut, Uli Ding. Und dann sagt er, ja, in 10 Minuten treffen wir uns da vorne an der Ecke. Dann machen wir das Interview. Wer nach einer Stunde noch nicht da ist, ist Jürgen K. gewesen. Also seitdem bin ich auch ernsthaft sauer auf ihn. Und wir schreiben uns nicht mehr, ihr könnt beruhigt sein. Ja? Es ist mir wurscht. Ja, und der Lothar mochte ihn halt einfach nicht. Aber wenn der Lothar nicht mochte, da gab es keinen Pardon.
Aber hatte dieser Streit zwischen diesen beiden Alpha-Tieren irgendwie Sprengstoffpotenzial auf das Gesamtgefüge der Mannschaft? Weil wenn selbst Hoeneß da mitmacht bei so einer Wette, war das ja für ihn dann vielleicht nicht so ein großes Ding, oder?
Also das hat keinen Sprengstoff, weil Lothar war immer Lothar. Also den hat Mehmet Scholl schon jahrelang in der Kabine verarscht und das hat die Kabine auch nicht gesprengt, ja. Genau übrigens wie Oliver Kahn. Also, ja. Und also das hat die Kabine nicht gesprengt. Dazu Hoeneß hat es ja wahrscheinlich gemacht, um den Klinsmann anzutreiben. Übrigens, Uli Hoeneß würde auch heute nichts mehr machen, was mit Klinsmann zu tun hat.
Ich dachte, das mit Wetten.
Am Rande. Auch nicht wetten, ne.
Okay.
Matthäus war auch in eine andere Szene involviert. Es geht um Vicente Lizarazu und einen schlechten Pass im Training. Dann gab es Watschen. Die gab es immer wieder
Lothar,
mal.
Und zwar, ich habe den Lothar nie so erlebt. Also der Lothar war, also es gibt so eine Grund... Also wo fangen wir an? Nee, wir fangen vorne an mit deiner Frage natürlich. Ja. Nee, also mit Vicente. Und Vicente war ja auch so diese... wie heißt diese Motivation?
Intrinsische.
Intrinsische Motivation. Von innen raus. Also, dass du nicht motiviert werden musst, sondern selber, was jetzt Edin Terzic eingeführt hat, intrinsische, danke dir, mein Fremdwort-Lexikon, ja, Olli, der guter Mann. Also, die hatte Vicente immer und die hatte der Lothar auch immer. Und irgendwann am Feld hat es halt gekracht und dann hat Lothar sich mit Lisa angelegt, was vielleicht auch ein Fehler war, weil wenn ihr Lisa noch vor euch hat, wenn einer durchtrainiert war im Leben, dann war das Lisa und vom Größenunterschied war es jetzt auch nicht so schlimm und dann hat er eine aufs Maul bekommen, der Lothar, ja, und dann irgendwie zurück und weil der Lothar dann endlich mal einen wollte, bei dem er gewinnt, hat er dann Rizzitelli auch mal beim Training eine verpasst, ja, Ruggero Rizzitelli, weil irgendwas war, also Lothar war wahnsinnig ehrgeizig, wollte jedes Trainingsspiel gewinnen, der Grund, warum er so eine große Fußballerkarriere hingelegt hat am Ende, und ich wollte auch mal sagen, Hansi Flick, ihr kennt ihn ja alle nur als der liebe Hansi. Er ist auch genau so, wie er rüberkommt. Nur am Feld was anders. Ich war dabei, ist mir jetzt auch erst natürlich nachträglich wieder eingefallen. Beim ersten Training von Hansi Flick beim FC Bayern. Das war im Hotel Allgäu Stern.
Gut.
Im Sonthofen.
doch.
Ja, der Allgeier.
Ja, klar.
Er kennt
da war ich auch schon bei der Vierschanzentournee.
Geier, Aasgeier, Allgeier. Ja, Steigerung von Geier, ja. Ja, okay.
Gibt es das auch mit Untertiteln?
Ja, also auf jeden Fall, der Lothar, letzte Trainingseinheit mit Udo Lattek, die haben damals dreimal am Tag noch trainiert, ernsthaft, ja, und irgendwie auf kleine Tore und Hansi Flick flexte Lothar von hinten einfach mal kurzzeitig weg. Der war gerade 20 geworden, erstes Training, der brave Hansi. Lothar natürlich einen Wutanfall hoch 7, weil er war mehr als der Kaiser. Er war der Lothar halt. Ja. Und Lothar wird nicht weggeflext. Und Hansi hat sich überhaupt nichts geschissen, hat den einfach umgenietet. Das Trainingsspiel, weiß ich nicht mehr, wie es ausgegangen ist, aber Hansi Flick hat mir damals dann sofort erzählt, habe ich gesehen, dass er mit Latteck noch gesprochen hat, Lothar getobt. Und dann gingen die so nebeneinander raus. Und dann hat der Udo Latteck zu Hansi nur gesagt, gut gemacht, Kleiner. Das war sein Durchbruch. Das war klar, weil da wusste Latteck, das ist einer, auf den kann ich mich verlassen. Wenn der Lothar sogar weghaut, haut der andere auch weg. Und da sieht man auch, wie ehrgeizig der Hansi ist, weil der kommt immer so brav rüber. Aber die intrinsische Motivation, die hat auch er.
Eine Kleinigkeit haben wir noch, beziehungsweise so klein war es gar nicht, aber eins zumindest zum FC Hollywood, bevor wir dann ein bisschen in den Jahren weiter nach vorn springen. Es war natürlich Mario Basler und Sven Scheuer in einer Pizzeria.
Beim Klaus Eder in Ringsburg.
Genau, in Ringsburg. Ja. Aber also erstmal muss man sagen, der Wirt hat den besten Namen, den jemals ein Pizzeria-Wirt hatte. Er heißt Fernando D'Amore. Bei dem haben sie, ich sag mal, Basler hat auf dem Tisch getanzt, hat mit 1.000 Markscheinen um sich geworfen. Es hat nicht jedem gleich gut gefallen, der in dieser Pizzeria zugange war. Scheuer hat anscheinend einen Gast geschlagen und dann haben sich die Ereignisse überschlagen.
Dann erst.
Dann kam die Polizei. Ein Polizist hatte nichts Besseres zu tun, als Basler nach Tickets fürs nächste Spiel zu fragen. Und dementsprechend wurden die Ermittlungen irgendwie eingestellt.
Also da muss ich.
Das ist jetzt unser True Crime Podcast.
Ja. True Crime, muss ich natürlich sagen, wer einmal in seinem Leben in Regenstauf bei Regensburg war. Da hat der Klaus Eder sein Reha-Zentrum, das ist wunderbar, da wirst du auch wieder gesund, aber auch nur deshalb, weil es sonst gar nichts gibt. Ja? Also dann fuhren die zwei Wahnsinnigen, die beide irgendeine Verletzung auskuriert hatten, halt los. Dann haben sie sich eingeballert, dann waren sie besoffen und es waren ja auch, Mario war wie heute, hat sich ja nicht viel verändert.
Ganz normaler Montag.
Und ganz normaler Montag und Sven Scheuer war jetzt auch wenn ich es mal vorsichtig formuliere, die Tragweite seines Tuns und Handelns niemals in seinem Leben überrissen, ja.
Und, das war schön, das hast du schön gesagt.
Und so passiert das dann.
Fehlt dir der gute alte FC Hollywood?
Der ist ja immer wieder da. Der kommt ja mal. Hollywood gibt es ja in abgewandelter Form. Wie alles muss sich verändern. Nur durch Wandel geht es weiter. Und der FC Hollywood ist auch heute noch da. Da muss man nur ein bisschen. Also, ich kann euch eins sagen, wenn ihr immer sagt, ja, das hat jetzt die Bild-Zeitung erfunden, weil die haben natürlich die besten Kontakte, weil sie die meisten Leute überall haben. Oder wir, wenn ich was erzähle. All das, was wir erzählen, hat ernsthaft einen echten Hintergrund. Es ist nur die Hälfte von dem, was stimmt.
Aber wer ist denn dann, ohne dass du jetzt vielleicht, wenn ich dich jetzt nach einem Namen frage und sage, du musst keinen Namen nennen, wäre es dumm. Gibt es heute noch...
Maulwürfe.
Ja, Maulwürfe, genau, die so ein bisschen durch... Weil Lothar Matthäus war ja, glaube ich, auch immer dafür bekannt, gerne mal die, sagen wir mal, die besseren Kontakte zur Bild-Zeitung zum Beispiel zu haben.
Ja, gibt Lothar es da heute war jemanden, berühmt der dafür sogar. Lothar war berühmt und darum haben ihn die Spieler auch gehasst. Der war nur so gut. Also bei Lothar war es echt.
Ah, okay.
Ja, bei Lothar war Lothars Verbindung zur Bild-Zeitung war offiziell und manchmal wusste da wirklich jeder, dass er der Maulwurf ist. Aber es gibt immer noch es gibt immer noch Quellen, auch wenn es eine Maulwurf-Familie gibt. Das wisst ihr doch selber, wenn ihr eurem besten Freund was unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählt. Wie geht es dann? Der geht daheim, dann sagt er, der Hans hat mal, der sagt, Freundin, wie war es halt? Sagt er, ja, du stell dir vor, musst aber für die pointen, nur der Hans hat jetzt mit der irgendeine Geschichte oder was weiß ich, oder der hat die zu dem. Nicht, der sagt, na ehrlich, ja, ja. Und so nimmt das Unheil, der Maulwurf seinen Lauf und vermehrt sich.
Aber Uli, vielleicht mal so allgemein gefragt, diese Verbindungen, die es dann zwischen Zeitung, also Bild, ja. vor allem und Spielern gibt, man sagt ja immer, die eine Hand wäscht die andere, es gibt einen Giftschrank, wo irgendwelche Dinge drin sind. Also willst du da ein bisschen was erzählen? Also weil es ja bis heute noch so ist, dass man das Gefühl hat, dass der eine Spieler ein bisschen mehr mit der Bild tanzt oder mit anderen Mitarbeitern.
Aber es geht heute nicht mehr, weil dazu ist alles viel zu offen. Also früher ohne Social Media und ohne, also mit den Fotohandys hat sich natürlich die Welt verändert, also gerade für die Spieler, also mir tun sie echt leid. Früher hast du noch mal einen im P1 getroffen, da geht ja keiner mehr hin. Ja? Also ins P1 geht sowieso keine Sau mehr. Ja? Aber auch in den anderen Clubs.
Sag's nicht zu laut, Hans hat da einen Film gedreht.
Ja, ist ja in Ordnung. Ja, aber andere, kleinere Clubs. Serge Gnabry sehe ich in anderen Clubs. Oh, ich oder meine das? Tochter, die sieht den dann und erzählt es mir. Das übrigens dann zum Thema Maulwurf. Ja? Und ich erzähle es nicht weiter.
18.10.2018, fast genau 4 Jahre her. Es findet beim FCB eine Pressekonferenz statt, mein lieber Uli. Komischerweise mit Rummenigge, Hoeneß und Brazzo zusammen. Das ist nicht allzu häufig passiert. Es wurde dann legendär. Bevor wir darüber reden, schauen wir kurz rein. Dein Part kommt dann gleich noch, den habe ich jetzt erstmal rausgelassen. 35 Minuten hat es gedauert. Ich habe mir den ganzen Schinken nochmal angeschaut und habe die besten 2 Minuten
Highlight
gleich zusammengeschnitten. Also hier sind 2 Minuten FC Bayern live.
In diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Die Art und Weise, wie zum Beispiel NTV mit ihrem Trio Infernale mit ziemlich ahnungslosen wie Rolf Nieburg, Timo Latsch, Nico Holter den Jogi Löw versucht haben abzuschießen, das war widerlich.
Wir müssen uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben. Die Bundesliga ist doch eine Dschungelshow.
Unverschämt, respektlos und polemisch.
Das ist eine Frechheit, das muss ich Ihnen mal sagen.
Das ist respektlos und unverschämt.
Dieser Verein wird sich jetzt wieder zu einer Einheit in der Öffentlichkeit darstellen, wie sie das lange Zeit nicht erlebt haben.
Stefan Effenberg ist beim Fernsehen und ich bin beim FC Bayern.
Falsche Fakten werden kontinuierlich verkauft.
Dieser Mann, dem wurden jetzt 10 oder mehr Jahre die Füße geküsst, inklusive von den Herren von NTV. Ich sehe die ja oft genug, obwohl ich den Ton oft abschalte, weil die Fakten aus der Börse sind besser.
Geht's eigentlich noch?
Das ist ein Witz. Das ist ein Witz.
Da lache ich mich tot.
Das ist respektlos.
Wie unverschämt und respektlos. Ich war ersetzt.
Paste and copy bei der Bild-Zeitung wäre dann doch nicht die Erfüllung eines Jobs.
Warum? Was soll das?
Ich hätte nicht Dreck sagen dürfen, sondern Mist.
Das geht gar nicht.
Werte wie Würde und Anstand.
Warum?
Weil ich ein großer Demokrat bin.
Wenn Sie es noch nicht haben, kriegen Sie Post von unserem Anwalt.
Wenn Sie recht haben, brauchen Sie die Unterlassungserklärung nicht abzugeben. Und wir alle hier oben sind hundertprozentig überzeugt, dass wir dieses Ding gewinnen werden. Und wir lassen es drauf ankommen.
Jo, Uli. Und das war noch der Teil, in dem es gar nicht um dich ging.
Hast du die Musik da drunter gemacht?
Ja, habe lang gesucht, weil klar, wir wollen das ja veröffentlichen und es ist immer schwierig mit dem Geld, aber das ist rechtefrei von YouTube. Sowas hast du auch noch nicht erlebt, oder? Bis dahin.
Das war der Wahnsinn. Ich hatte gar nicht Dienst. Ich habe am Abend nur die
Einladung. Aber du warst da, das werden wir gleich noch hören.
Ich habe die Einladung gelesen und habe gesehen, die Elefantenrunde tagt und es war nichts Besonderes. Da habe ich mir gedacht, irgendwas ist, da musst du hin und dann bin ich auch hin.
Und Uli Hoeneß hat sich ja schon einen Lieblingsfeind ausgesucht, bevor es überhaupt losging. Das war da leider nicht mit drauf. Aber er ist rein in den Pressekonferenzraum und hat dir etwas zugezischt. Kannst du dich gut erinnern?
Ja, ich sonst weiß es natürlich noch genau. Er kam da Presse, wir waren vorne. Also wir wussten ja schon, irgendwas ist. Also ich war mit den starken Kollegen, haben wir vorhin schon mal gleich eine Einheit in der ersten Reihe gebildet, damit sie schon wussten, auf was ankommt. Nicht hinten, sondern vorn waren wir gesessen. Und Uli kommt rein und sagt, Schlaumeier, Schlaumeier, Schlaumeier. So, ich hatte überhaupt keinen Plan, um was es ging. Und darf ich erzählen, um was es ging? Nein, es ging...
Warte kurz ab. Ja, wir schauen ein Video an, Hoeneß gegen Uli.
Lieber Uli, zum zweiten Mal habe ich jetzt gehört, dass du den Juan Bernat so verherrlichst. Das Wohl und Wehe des FC Bayern hängt davon ab, dass wir Juan Bernat nach Paris verkauft haben. Ich sage dir mal eins. Als wir in Sevilla gespielt haben, war er alleine dafür verantwortlich, dass wir fast ausgeschieden waren. Und an dem Tag ist entschieden worden, dass wir ihn abgeben. Weil er uns fast die ganze Champions League gekostet hat. Und da hätte ich gerne danach mal deinen Kommentar gehört, was der für einen Scheißdreck gespielt hat, auf Deutsch gesagt. Ja? Und nicht immer so hintenrum. Und das Wohl und Wehe des FC Bayern München hängt nicht von Juan Bernat ab. Das müsst ihr endlich mal begreifen.
Die Würde des Menschen ist unantastbar, ne?
Ja, ja, die Würde des Menschen war unantastbar, so ein Scheißdreck!
Aber wir sind ja auch nicht die Generalversammlung von Amnesty International.
Yeah, nein, genau. Ja, genau. Also, es fällt einem ja immer wieder auf die Füße. Also, wenn man das jetzt wieder, es ist alles eine Linie, wie sie halt so ist, zu Juan Bernat. Ich konnte überhaupt nichts dafür. Ich habe nur den Stress des FC Bayern anhand von Juan Bernat erzählt. Nämlich, die haben den verkauft. Das passiert beim FC Bayern öfter, dass eine schlechte Aktion wirst du verkauft. Also habe ich noch einen Tipp davon. Erzähle ich gleich. Nein, Juan Bernat war der Einzige, der links Backup war. Und es war so, dass einfach die Bayern hatten daraufhin nur einen einzigen Außenverteidiger, der sowohl links als auch rechts an Nummer 3 spielen musste. Und das war Rafinha. Ja, okay, der hat seinen Job da irgendwie gemacht, aber halt nur irgendwie. Und sie haben einen verkauft, der einfach okay Spieler war, vielleicht nicht Weltklasse, aber der war ganz gut. Und daran habe ich festgemacht, wie verrückt diese Transferpolitik des FC Bayern ist, einfach einen zu verkaufen, ohne einen zweiten in der Hinterhand zu haben. Und damals gab es auch die gleichen Probleme. Aber die Bayern waren immer sehr impulsiv. Einer, der auch noch von der Tribüne entlassen war, war Douglas Costa bei seinem ersten, bei seinem ersten Auftritt. Da hat er in Madrid, da hätten die Bayern, ich glaube, das war auch da, wo Sven Ulreich den kleinen Aussetzer dann hatte. Egal, die Bayern haben geführt, 2-1 oder 3-1 haben sie schon geführt. Und Juan Bernat, sage ich schon, und Douglas Costa marschiert links alleine auf der linken Seite in Richtung Tor. Und in der Mitte waren Thomas Müller und noch irgendeiner und es war ein einziger Spanier mitgelaufen. So, was machst du jetzt? Jetzt bist du dahin und irgendwann spielst du einen von den beiden an, weil da kann nicht die decken. Und Douglas Costa, wie er halt war, auch übrigens in der Gruppe Sven Scheuer zu Hause, ja, okay, ja, lief dann links und zog irgendwie, dann war er irgendwie 5 Meter vor der Grundlinie und hat aufs Tor geschossen. So, und das wäre einfach das 4-1 gewesen und er hat nicht abgespielt und daraufhin hat Karl-Heinz Rummenigge auf der Tribüne einen solchen Wutanfall bekommen. Und wenn Hoeneß und Rummenigge, die sich ja immer gekappelt haben, aber in solchen Dingen, da waren sie sich einig, dann haben die sich so hochgeschaukelt, dass er bereits 3 Minuten später verkauft war. Und so passierte es dann auch. Und so war es dann auch.
Wie ist dein Verhältnis zu Uli Hoeneß jetzt gerade? Es wechselt ja, wie in einer Beziehung es halt so ist, die 40 Jahre geht.
Ja, im Moment ist schwierig, oder? Im Moment ist sehr schwierig. Im Moment ist sehr
immer noch
schwierig.
Seitdem oder ist wieder was passiert?
Nee, es ist einfach seit der Hansi Flick Hasan Salihamidžić Nummer wirft mir Uli Hoeneß vor, dass ich kein Freund des FC Bayern bin und dass er von mir sowas nie erwartet hätte und dass es einfach ich kann meine Meinung haben, aber ich muss dann respektieren, dass er nicht mehr mit mir redet. Ich habe vor kurzem dann doch wieder mit ihm geredet, weil er redet ja dann am Rande einer Veranstaltung, habe ich mit ihm geredet. Aber da ist ja echt so, dass ich, wie ich jetzt sagen muss, es ist nicht gut, die Entwicklung von Uli Hoeneß, im Moment auch nicht gut für den FC Bayern, weil er verrennt sich da in Dinge, er wird immer Uli Hoeneß bleiben, der muss auch nicht politisch korrekt sein, aber es ist einfach nicht gut. Und auch da ging es darum, wie erklärst du den Disput zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidžić ganz gut? Es ging darum, es musste unbedingt ein rechter Verteidiger geholt werden. Das war klar, sie wollten einen haben und Hansi wollte Benjamin Henrichs haben von Leipzig. Und Hasan Salihamidžić hat gesagt, nee, wir kaufen den Buena Sarr. Okay, die hätten beide ungefähr gleich gekostet und auch gleich verdient. Also da war jetzt nicht signifikant was dazu. Und dazu muss man ja auch noch wissen, wie kommt Buena Sarr überhaupt auf den Radar des FC Bayern? Da war ja nicht so, dass alle Scouts der Welt immer in Marseille rumgehangen sind und gesagt haben, oh, der Sarr, das ist ein Wahnsinn, wie der spielt. Nein, nein, es war so, dass... Es war Pandemiezeit und die Bayern hatten, bevor sie nach Lissabon zum Champions-League-Finalturnier fuhren, ein Testspiel am Campus. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen Olympique Marseille. Da spielte Buena Sarr. Und an diesem Tag hat Buena Sarr den Tag seines Lebens gehabt. Er hat nur 45 Minuten gespielt.
Auf welcher Position?
Rechter Verteidiger. Da war der richtig gut. Da hast du gedacht, wow, warum hat den noch kein Scout bisher gesehen? Ja? Und dann kam, was kommen musste. Er wurde gekauft anstelle von Benjamin Henrichs. Gespielt hat er nie. Und wenn du Hoeneß heute dazu fragst, also das war der Grund. Ja, aber der Henrichs, der kann nichts. Sag ich, ja, aber der Bournassar ist super, oder was? Ja, also es ist vollkommen, es ist, nein, man muss auch eine
Der Bournassar ist alleine Meinung. Dafür verantwortlich.
Bournassar ist alleine, ja, der arme Kerl, der ist ein total netter Kerl, der kann halt nicht gleich kicken.
Er hat sich jetzt auch, glaube ich, operieren lassen, ist erstmal 9 Monate außer Gefecht gesetzt. Keiner hat es gemerkt. Wenn er dich anruft, ist es die unterdrückte Nummer, von der man immer hört, lässt ein paar Mal klingeln, dann sagt er 2-3 Sekunden gar nichts und dann sagt er, hier ist Hoeneß. Und wenn du mit ihm sprechen willst, musst du einen Fax an den Tegernsee schicken und hoffen, dass deine Frau am Faxgerät vorbeiläuft und ihm sagt, bitte ruf mal Uli Köhler zurück.
Es ist so, dass seine Handynummer habe ich nicht mehr, kann ich weitergeben, aber ich habe die Nummer vom Tegernsee vor, die Privatnummer, die hat er auch nie geändert. Brauchst mich nie wieder anrufen, hat er mir schon gesagt, ja. Also nach diesem ganzen Ding habe ich gesagt, okay, wird respektiert. Ich muss nicht das berühmte Fax schicken, das Carlo Wild vom Kicker immer noch schicken muss. Also, aber ist egal, er meldet sich ja dann und das stimmt natürlich. Ja, er ruft immer mit unterdrückter Nummer an und normalerweise gehe ich bei unterdrückter Nummer nie hin. Aber weil manchmal denke ich mal, jetzt könnte es der Hoeneß sein, dann gehe ich doch mal hin, weil er ist wirklich der Einzige. Und ich habe auch schon so Doppelpassmomente gehabt. Ja, sitze ich im Auto, fahre gerade von der Säbener Straße heim, gehe ran. Uli, hier, Hoeneß! Sag ich, ja, okay, was gibt's, Uli? War das gerade live, was du gesagt hast? Sag ich, ja. Du hast ja gar keine Ahnung. So ist er, unser Uli.
Vielen Dank, dass alle da waren. Wir wissen es wirklich sehr zu schätzen. Es gibt Bands, wir haben es gelesen vor kurzem, Tokotronic oder was auch immer. Die mussten ihre Tour verschieben.
Auch, was auch immer.
Ja, naja, ich meine, Coldplay hat es noch hinbekommen, aber Tokotronic nicht. Auf jeden Fall gibt es wirklich viele Bands, die momentan die Läden nicht vollkriegen. Wir waren hier in München ausverkauft. Wir haben gestern rausgefunden, dass wir ein Ticket mehr verkauft hatten, als es Plätze gibt. Das ist zum Glück wieder, hat sich erledigt, weil jemand krank wurde. Aber ist egal. Auf jeden Fall, volle Hütte. Vielen Dank, dass alle da waren. Das war unser Tourfinale. Wir waren in 5 Städten. Das war richtig cool. Vielen Dank an alle. Danke auch an euch natürlich. Ja. Vielen Dank, Uli.
Dankeschön. Bis bald. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Danke. Danke euch. Danke euch. Ah, schön war's, Leute. Also, habt alle einen guten Rutsch. Alles Gute fürs neue Jahr. Nehmt euch nicht zu viel vor, was die Vorsätze angeht.
Sprichst du aus eigener Erfahrung.
Wir drei gehen jetzt mal schön ins Stadion an der Schleißheimer Straße, denn ich habe dort mein Herz verloren.
Und muss es jetzt. Na, es war wirklich toll. Es war ein toller Abend. Ich denke ab und zu gerne zurück.
Ein schöner Abschluss von wirklich einer tollen Woche. Es war sehr anstrengend, aber es hat unglaublich Spaß gemacht. In Berlin, in Bremen, in Hamburg, in Köln. Und auch in München. Zwischendurch waren wir sogar noch bei Hans' Eltern zu Hause und haben da vorm Kamin gesessen und lustigen Kräuterschnaps oder was auch immer für ein Schnaps, Fruchtschnaps, Obstschnaps, irgendwas Schnaps, für Schnaps getrunken. Ja. Schön war es, wirklich. Ein schöner Abschluss der Tour in München und das hier, wie wir hier gerade sitzen, ein schöner Abschluss des Podcast-Jahres 2022. Vielen, vielen Dank an euch zu Hause, denn ich weiß, es klingt immer so kitschig, aber ohne euch wäre es zwar auch möglich, aber so ein bisschen
ohne euch wären wir nur zu dritt hier.
Aber ihr meint, uns beide gerade. Ne?
Ohne euch würden diesen Podcast nur 3 Leute hören. Und Spotify
direkte Ansprache, so wichtig.
Ja, Spotify hat es uns vor ein paar Wochen gezeigt. Es hören dann doch noch ein paar Leute mehr als
ohne
nur
dich,
wir drei.
Mario, ohne dich, Hans, wäre ich nur die Hälfte hier.
Ja, genau. Oh Mann, danke, danke, danke sehr.
Also wieder. Wir hatten Spaß. Ich hoffe, ihr ebenso. Und damit meine ich jetzt euch beide.
ich habe mich heute hier versammelt.
Lass uns das weiterspielen, so, ja.
Gut, hey, also, jetzt hören wir wirklich auf für dieses Jahr. Wir kommen nächstes Jahr, so Gott will, wieder.
Richtig.
Aber erstmal guten Rutsch. Frohe Weihnachten haben wir schon gesagt. Kommt gut rüber, passt auf euch auf, bleibt gesund, alles, was dazugehört.
Ja.
Und dann gibt's ganz frisch, ob wir frisch sind, wissen wir noch nicht so genau, dann nächstes Jahr. Aber zumindest gibt's frische Themen.
Ja, gute Themen vor allem. Insofern. Und
nichts, was wir nicht auch tun würden. Ja. Bis kommendes Jahr. Vielen, vielen Dank.
Bis dann. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.